hören was mit Reisen. Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek mit einer immer noch leichten Erkältungsheiserkeit, aber nicht, dass Sie jetzt denken, na ja, da ist der Gute bis in die Morgenstunden zusammen mit der singenden Föhnwelle auf der legendären Rewe-Party in München versackt. Übrigens einen kleinen lustigen Film darüber gibt es auf der Internetseite vom Reiseradio, also nicht vom Versacken, sondern von der Föhnwelle und so. Das sind immer noch Auswirkungen vom langen Diskutieren auf der nächtlichen Hotelterrasse auf Zypern bei der Thomas Cook Pressekonferenz letzte Woche. Etliche Kollegen sind jetzt verschnupft, habe ich gerade festgestellt. Na, das wird ja noch heiter auf dem langen Flug nach Thailand zur TUI diese Woche. Die Pressekonferenzen in diesen Wochen von den großen Reiseveranstaltern sind geprägt von der Nicht-Schlagzeile. Und es ist ja schon bestechend, dass die ganze Branche eigentlich nur über den Vorstoß von Peter Fankhauser debattiert, über eine geprüfte Mindestqualifikation für Reiseveranstalter. Das wäre eigentlich auch ein DRV-Thema, auch wenn es auf der Thomas Cook PK bewusst als Highlight lanciert wurde. Aber dass es keine fetten Schlagzeilen gibt, muss ja nicht schlecht sein für die Branche. Die hat sich unisono wacker geschlagen im abgelaufenen Geschäftsjahr, trotz aller Malaisen, und innoviert jetzt behutsam das Produkt und hofft endlich auf Synergien durch optimierte Klempnereien im System. Sören Hartmann von Rewe Pauschal möchte sogar kräftiger wachsen nach einem Jahr der Konsolidierung, wie er es nennt. Und da wird dann auch das Preiszückerchen herausgeholt und das Angebot mächtig aufgestockt. Dazu gibt es dann noch einige Girlanden, die allesamt nicht atemlos machen. Interessant für den journalistischen Beobachter und Sie als Hörer gleich speziell dieser Ausgabe: alle Großen entdecken Hosianna, das Internet mit den sozialen Netzen als neue Herausforderung Nummer 1. Und alle bekennen mit einer sympathischen Naivität, dass sie da nur eines sicher wissen, dass sie nämlich so gut wie nichts wissen. Da wird sich also einiges tun. Dietmar Gunz von FTI hatte zumindest zwei interessante Bröckchen im Präsentkorb. Real zu erlebenden, rührenden Herzschmerz auf dem alten Traumschiff, das bald wieder als FTI Berlin an die nostalgischen Fernwehträume mit Deck-Steward Sascha Hehn anknüpfen möchte, für die, die sich trotz Viagra nicht mehr so fit fühlen für die Zweisam-Hotels für verliebte Paare. Und noch Zypern, das letzte touristische Abenteuer in Europa. Da erweist sich Gunz wieder mal als der Macher, der Visionen einfach mal umsetzt, von denen die Konkurrenz noch nicht einmal ahnt, dass sie bestehen könnten. Neben Studiosus für die reiselustigen Bildungsbürger gibt es im Münchner Haus auch noch die Marke Marco Polo Reisen. Deren Klientel ist zwar auch mit Sicherheit weit oberhalb des Baumschulniveaus, aber viel lebenslustiger im Amüsementanspruch solcher Reisen. Da dürften denn auch mal ohne schlechtes Gewissen Badetage angehängt werden oder eine steinige Trümmerlandschaft am Wegesrand liegen bleiben. Vor allem junge Leute scheint das Konzept sehr anzusprechen, und auch wenn Chef Holger Baldus es nie so sagen würde, Marco Polo ist so etwas wie die Elite-Partnervermittlung für angehende Akademiker und junge Singles mit Niveau im Reisemarkt geworden. Spannend. Persönliche Bandeleien sind gar nicht das Ziel von Young bei FTI. Und es ist auch nicht ein neuer Jugendreiseveranstalter. Aber auch in München merkt das Management, dass es immer größere Verständigungsprobleme hat mit seinen blutjungen Azubis und den ebenso jungen Ex-Pies am Counter. Bei guter Kommunikation sollten Sender und Empfänger irgendwie synchron getaktet sein. Aber wenn die Chefs eine unfallfreie Twitter-Meldung schon als Erfolg feiern, dann tut ein radikales Umdenken Not. Auch da spielen die Frösche wieder Vorreiter, wie Managing Director Richard Heindl, Klammer auf, über 40, Klammer zu, gleich berät erläutert. Und mein lieber Kollege Rolf Nöcke, der das Teenageralter ebenfalls vor einigen Dekaden hinter sich ließ, wollte es noch einmal wissen etwas über 100 Kilo Lebendgewicht in einem Neoprenanzug und dann Canyoning in Frankreich. Ups. Sie hören, es lohnt sich wieder beim Reiseradio akustisch mitzufahren. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir wissen nicht, welches Auto Sören Hartmann fährt, aber die Pressekonferenz von Rewe Pauschal fand jetzt im futuristischen Showroom der Münchner BMW-Welt statt. Und der Chef saß auf dem Podium, wo sonst mit viel Scheinwerfer und Gedöns das Spitzenmodell in Szene gesetzt wird. Nun dürfte die FTI und Co.-Klientel im weniger glamourösen Mittelmarkt unterwegs sein, und für den Preis einer Kölner Durchschnittsreise noch nicht einmal die Sportfelgen des Boliden erwerben können. Aber ein bisschen Schein muss sein. Zumal dann, wenn substanziell zwar alles auf Glanz poliert, aber nach dem volatilen Jahr 2011 eher auf innovatives Alu statt Edelstahl gesetzt wird. Rewe Pauschal möchte wieder kräftiger wachsen bei Umsatz und Gästen. Dafür gibt es vor allem den eigenen Türkei-Katalog. Endlich möchte man rufen. Mehr Flugoptionen und eine weitere Qualitätsinitiative bei den Hotels. Und einen gut aufgeräumten Sören Hartmann, der die Laune von der parallelen Reisemesse mitbrachte und schon morgens zur ersten Maß genötigt wurde.
Unser Top-Thema heute: Ready for Takeoff.
Lieber Sören Hartmann, man muss normal sehr unheimlich viel Geld ausgeben für so Insider-Börsenbriefe, die einem so die ideale Anlagestrategie mitteilen. Jetzt sagen Sie heute ganz umsonst für jedermann: Hey, vergesst die Börse, vergesst das Geld verbrennen, investiert lieber in einen schönen Urlaub. So eine Art Lustrendite oder wie?
Ja, ich finde das schon ein akzeptables Argument zu sagen. Ich weiß heute eigentlich, ich rede jetzt nicht über das Sparvolumen der Deutschen, sondern ich rede insbesondere über das Neuangesparte. Denn die Leute werden hier mehr verdienen wieder, als sie ausgeben werden. Auch in diesem Jahr wird es in Deutschland wieder so sein. Da ist ja schon die berechtigte Frage, wo gebe ich das hin, wenn eine Inflationsrate da ist, die ich im Grunde genommen mit keinem sicheren Anlagegut tatsächlich erreichen kann. Das heißt, das Geld wird weniger. Und statt es weniger zu werden, muss ich es ausgeben für etwas Sinnvolles. Und da ist das, was bleibt und dann die ewige Rendite ist, ist die Erinnerung an ein schönes Urlaubserlebnis. Insofern finde ich den Zusammenhang durchaus logisch.
Ja, ist auch nicht ganz uneigennützig. Rewe Pauschal möchte jetzt weiter wachsen, mal abgesehen davon, dass ihre Klientel anscheinend nicht so viele Schweizer Nummernkonten hat, vermute ich jetzt einfach mal. Wie wollen Sie denn wachsen? Wie stark?
Ich glaube, dass der Markt grundsätzlich im nächsten Jahr sehr stabil sein wird. Ich glaube auch, dass er leicht wachsen wird. Selbst bei den Gesamtbotschaften, die wir momentan im Markt haben, ob das nun Nordafrika war und ja immer auch noch ist, oder ob das Griechenland, Finanzkrisen in Spanien und Italien sind, er ist verunsichert, aber der Kunde wird später buchen und es wird sicherlich auch ein bisschen mehr werden. Wachsen wollen wir dadurch, dass wir uns einfach selbst besser aufgestellt haben. Wir haben unsere Kostenstrukturen angepasst. Wir haben ein gutes Jahr schon dieses Jahr hingelegt und im nächsten Jahr gehen wir ganz einfach wieder auf Wachstumskurs und mit besseren Produkten, einer wesentlich höheren Qualität in der Vergangenheit, etwas besseren Preisen, das heißt unsere Preise gehen um ca. 2% runter und einer extrem hohen Flexibilität in unserer Angebotsstruktur, die wir über das Jahr immer wieder anpassen werden.
Beim Preis muss ich natürlich nachhaken, 2% günstiger, andere Veranstalter haben schon gesagt, na, es gibt Preiserhöhungen, haben Sie jetzt einfach besser eingekauft oder rechnen die alle falsch oder wieso gibt es solche Differenzen da?
Also erstmal gibt es bei der Berechnungsgrundlage durchaus Unterschiede. Die Vergleiche sind somit nicht immer hundertprozentig. Aber vom Grundsatz ist es so, dass wir an zwei Faktoren extrem gearbeitet haben. Das eine ist das Thema Auslastung, das andere ist das Thema Kostenstrukturen. Und mit diesen Themen sind wir in der Lage, selbst bei leichten Preissteigerungen der Hoteliers die Preise leicht, muss ich sagen, leicht abzusenken. Ich meine, wir sprechen über 1-2 Prozentpunkte immer im Markt. Die sind natürlich äußerst schwer, tatsächlich überhaupt sichtbar zu machen und für den Kunden so sichtbar zu machen, dass dann auch wirklich mehr Kunden kommen. Der dritte Punkt ist der, dass wir einfach auch glauben, dass die neuen Strukturen, die wir haben, dazu führen werden, dass wir eben diese hohe Flexibilität haben und dadurch auch unser Flugangebot, was wir im Markt bringen werden, aber auch haben werden in der Zukunft, wesentlich ausbauen werden. Und hinter diesem Ausbau der Flugangebote steckt natürlich wieder neue Nachfrage.
Verstehst du trotzdem nicht, weil die anderen machen es ja auch ähnlich.
Ja, nochmal, also es ist sicherlich ein Stückchen weit auch, dass man über das Thema Preis hier ein paar Kunden rüber bekommt, aber auch über das Portfolio. Und beides haben wir verbessert fürs nächste Jahr. Also insofern ist es natürlich noch ein Stück Hoffnung, sich wirklich besser am Markt als die anderen zu profilieren. Das wird man aber erst dann sehen, wenn die Nachfrage da ist. Wichtig ist nur im Grunde genommen, dass man in Zukunft als Veranstalter mit einer Volumensgröße, die wir es nun mal haben, so flexibel ist, dass man möglicherweise auch mit einem Umsatz, der auch mal etwas rückläufig ist als vorläufig ist, weil die Krisen nicht abschätzbar sind, dass man dann noch immerhin ein Ergebnis macht. Und das ist das, wie wir momentan arbeiten und auch in Zukunft mit unseren Partnern zusammenarbeiten werden und wollen.
Ich kann mich erinnern, so lange ist ja noch nicht her, da hatte Rewe Pauschal schon mal so einen Vorstoß gemacht, vor allen Dingen viel, viel Umsatz, viel Marktanteile zu bekommen. Das ist ja nicht so richtig geglückt. Also das wollen Sie nicht wiederholen.
Nein, absolut nicht. Das waren ja Umsatzziele, die weit im zweistelligen Bereich waren. Wenn ich über Wachstum spreche, dann spreche ich jetzt momentan über 3-5% an Gästewachstum. Also insofern, wir wollen jetzt nicht hier uns am Markt irgendwelche Marktanteile erkaufen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Übung.
Wir haben ja heute schon gelernt, es geht viel ums Wording. Sie sagen, wir haben jetzt ein Jahr der Konsolidierung hinter uns in diesem jetzt abgelaufenen Urlaubsjahr. Jetzt kann man natürlich auch sagen, naja, Sie haben es richtig auf die Mütze gekriegt durch Tunesien, durch Nordafrika. Da sind Sie natürlich viel stärker betroffen gewesen als andere. Es war also keine ganz freiwillige Konsolidierung dieses Jahr.
Nee, das ist schon richtig. Wir haben es aber nicht anders geplant. Insofern sind wir froh, dass wir aus diesen beiden Krisen, Ägypten und Tunesien, mit dem blauen Auge rausgekommen sind und die Nachfrage so stark verschieben konnten. Ein Jahr der Konsolidierung heißt im Grunde genommen, wir sind vielleicht nicht ganz so stark gewachsen wie der ein oder andere Mitbewerber. Wir haben ja ein leichtes Umsatzplus auch erreicht von 2,5%. Das Gesamtumsatzplus im Markt wird aber höher sein. Konsolidierung heißt im Grunde, wir haben unsere Strukturen angepasst. Wir haben viele Dinge im Grunde genommen anders gemanagt und werden sie anders managen. Das hat einfach ein Jahr oder ein halbes Jahr gebraucht, um im Grunde genommen dann die Dinge jetzt ins Laufen zu bringen. Und die angeschobenen Jahre werden dann in diesem Jahr dafür sorgen, dass wir eben dann doch wieder, nochmal das Wort, wachsen werden.
Ja, wachsen, das ist auch wieder ein schönes Stichwort. 30% mehr Flugangebot nächstes Jahr. Das heißt aber nicht 30% mehr Plätze, sonst würde die Konkurrenz wahrscheinlich einen Schluck aufkriegen.
Nee, die wird keinen Schluck aufkriegen, sondern wird sie über mich kaputt lachen. Also insofern, nein, das heißt natürlich 30% mehr Strecken, das heißt Flugereignisse im Angebot für den Kunden. Das heißt aber nicht, dass wir diese Flugkapazität fest bei Airlines abgenommen haben, sondern wir bieten dem Kunden sozusagen diese Flugstrecken an.
Und die große neue Liebe Türkei, ein bisschen spät bei Ihnen, wahrscheinlich weil Sie ja viel zu stark im afrikanischen Kontinent engagiert waren. Jetzt sind Sie mit einem eigenen Katalog da. Spät, aber nicht zu spät.
Nein, es ist auf keinen Fall zu spät, weil ich nach wie vor glaube, dass die Türkei ein super Preis-Leistungs-Verhältnis hat und mit ihrem Hotelangebot und dem hohen All-Inclusive-Anteil auch schwer im Markt steht. Und wir werden dort wachsen, das ist vollkommen richtig. Wir haben eher unsere Stärken gehabt in Bulgarien, in Tunesien, in ein paar anderen Destinationen, zum Beispiel auch Zypern oder teils auf den Kanarischen Inseln. Das werden wir eben sozusagen jetzt ein Stückchen weit verändern, weil wir einfach an die Türkei auch als sicheres Land glauben. Wir glauben daran, dass es von der Euro-Krise sich separat entwickeln wird. Wir glauben an eine steigende Wirtschaft. Wir glauben an ein hohes Qualitätsverständnis unserer Partner dort. Und insofern glauben glauben wir auch, dass dort noch viel Platz ist für Wachstum. Deswegen der eigene Katalog, deswegen die Aufstockung der Flugangebote und deswegen auch sozusagen eine wesentlich höhere Risikobereitschaft in der Türkei als in Griechenland, Ägypten oder Tunesien.
Qualität ist natürlich auch wieder so ein Stichwort, da gehen Sie auch jetzt in die Offensive. Es gibt Online-Fragebögen, die jeder ausfüllen kann, alles schön. Wird das wirklich angenommen von den Leuten?
Ja gut, das werden wir jetzt feststellen. Wir sind mit den Online-Fragebogen jetzt gerade ab September im Laufen. Man muss es natürlich aktiv forcieren und man muss es aktiv letztendlich auch verkaufen. Wir haben eine Codierung in den Reiseunterlagen, wonach jeder Kunde dann im Netz sofort im Grunde genommen seine Kritik äußern beziehungsweise eine Qualitätseinschätzung machen kann. Das führt dazu, dass wir sozusagen noch an dem Tag auch sofort den Bericht an den Hotelier schicken können beziehungsweise ihn auch selbst auswerten können und damit zu einer hohen Schnelligkeit. Aber es ist vollkommen richtig, man muss diese Dinge jetzt beleben und muss die Leute dazu auffordern, das auch zu tun.
Das kleine Wörtchen können hat mich natürlich gerade irritiert. Machen Sie es auch? Also heißt das auch, die Reklamationsquote wird jetzt rasant nach unten gehen?
Ja, können wir da vielleicht nicht ganz richtig. Wir werden das tun. Unsere Reklamationsquote ist dieses Jahr schon zurückgegangen, sowie auch im Grunde genommen über die unterschiedlichen Portale, die Kundenbewertungen, die sind nach oben gegangen. Und insofern sind wir da auf einem sehr guten Weg. Es messbar zu machen und noch besser messbar zu machen und die Reaktionszeiten noch zu erhöhen, das ist jetzt die Aufgabe der nächsten Wochen und Tage.
Jetzt haben wir sogar Calimera-Urlaubstester, habe ich heute gelernt. Die werden übers Internet gesucht und sollen sich selbst vorstellen mit einem Video. Das ist ja unglaublich qualitätsvoll, was da für Tester gesucht werden.
Nein, das ist natürlich, ich sag mal, etwas, was als Gesamtverständnis sozusagen zu sehen ist. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Qualität. Unsere Kunden sollen sich mit unserer Qualität beschäftigen. Und dazu braucht man natürlich immer wieder auch Marketingaktionen, die das Thema treiben. Aber natürlich werden wir trotz alledem diese Tester auch aktiv begleiten. Und wir haben so viel Mut zu sagen, diese Tester können sich dann auch aktiv im Grunde genommen mit der großen Öffentlichkeit über Facebook auseinandersetzen. Das heißt, die werden täglich aus den Urlaubsgebieten berichten. Sie werden sich aktiv in der Öffentlichkeit bewegen, was man eigentlich nur machen kann, wenn man relativ sicher ist, dass die Qualität dahinter auch stimmt.
Also geben Sie dazu, es ist eine Marketingaktion, um das Internet endlich mal ganz frisch bei der Rewe-Pauschal einzuführen.
Das sind die sozialen Netze, mit denen man sich bemühen muss und diese sozialen Netze, mit denen muss man sich mit Gimmicks, mit Werbung, aber auch mit konstruktiver Kritik einfach beschäftigen. Und ich kann nur eins sagen, die Wirklichkeit, die sich heute im Netz abspielt, die muss von uns erstmal begriffen werden und in einer Umsetzung für unser aktuelles Geschäft dann auch in irgendeiner Form eine Umsetzung finden. Ich, aber wie die meisten Wettbewerber und wie auch viele andere Industrien übrigens, wissen das noch nicht. Ich weiß nur, wir müssen uns damit beschäftigen. Wir bauen jetzt eine eigene Abteilung für dieses Thema auf, weil es einfach eine extrem hohe Wichtigkeit hat.
Das ist interessant, ne, dass all die großen Veranstalter, die immer jahrelang gesagt haben, ah ja, Internet, ah, das ist, läuft da so nebenbei, alle merken auf einmal, da müssen wir was tun. Also die Internetkrauter, um es mal ein bisschen despektierlich zu sagen, die ärgern sie schon, diese vielen kleinen Mückenstiche.
Man muss das unterscheiden zwischen einem Buchungskanal und darüber, letztendlich haben wir über die letzten Jahre gesprochen, immer darüber gesprochen, wird die Reise gebucht im Internet oder im Reisebüro. Wir sprechen jetzt im Grunde über eine komplett andere Dimension. Wir sprechen nochmal über soziale Netze, wir sprechen über intelligente Systeme, die sich am Markt etablieren, wo man sich eher mit einer Meinungsbildung auseinandersetzt, das heißt Sympathien schafft für die Marke, die aber nicht unbedingt und direkt zu einem Verkauf führen. Das ist dann wieder eine Verlinkung oder eine intelligente Lösung, den Facebook-Teilnehmer im Grunde genommen ins Reisebüro zu bringen. Eins ist bloß sicher, dass wir nicht mehr darauf warten können, dass der Kunde zu uns kommt, sondern wir müssen ihn suchen und das müssen wir in diesen sozialen Netzen tun.
Interessanterweise, kleine Schmonzette zum Schluss, Adult Only, jetzt auch bei der Rewe Pauschal. Vor Jahren hätten wir gesagt, um Gottes Willen, da gibt es hier den riesen politischen Aufschrei. Die kinderunfreundliche Nation, Das geht doch gar nicht. Ich erinnere mich dazu, ein Hotelier in Österreich vor Jahren sich so viel Prügel eingesteckt, dass selbst das EU-Parlament darüber debattiert hat. Heute ist das gar kein Thema mehr.
Nein, es ist deswegen kein Thema, weil wenn Sie aus einem Portfolio von 55 eigenen Hotels 3 Adults Only machen, dann hat das etwas mit einer Nachfrage zu tun auf der anderen Seite, wo man einfach sagen muss, wenn jemand mit Kindern im Urlaub nichts zu tun haben will, ist das ja in Ordnung. Was soll ich denn dagegen machen? Ich habe ja 52 andere Hotels und das andere ist auch, dass manche Hotels sich einfach auch für Kinder, ich rede jetzt über kleinere Kinder, nicht eignen. Und dann muss man einfach auch mal einen Punkt setzen, wenn ich im Grunde genommen ein Designer-Hotel habe, wo sich das Kind im Grunde genommen nur den Kopf stoßt und kein Angebot für sich selbst findet, was soll ich denn versuchen, im Grunde genommen dort Kinder reinzubekommen?
Natürlich wird es am Schluss jetzt nochmal ein bisschen trauriger. Kleines Kind, Urlaub. Wir haben alle noch die Meldungen im Kopf mit den ertrunkenen Kindern. Da sind Sie ja auch betroffen von. Was kann man jetzt tun? Man kann natürlich versuchen, mal anzugucken, ist da noch ein Gitter vor dem Ansaugrohr, aber richtig was tun können Sie eigentlich nicht.
Doch, man kann schon einiges tun. Das tun wir ja auch schon. Wir haben ja direkt nach den letzten Pool-Unglücken, die insgesamt passiert sind, jedenfalls haben das die drei Großen gemacht, alle Pools weltweit checken lassen. Man muss immer wieder letztendlich auf der einen Seite Konzession und auf der anderen Seite auch die baulichen Dinge sehen und beobachten. Das sind aber immer nur Momentaufnahmen. Was dabei wichtig ist, ist einen Branchenstandard zu finden. Das versuchen wir gerade auch mit dem DRV zusammen. Und der zweite Punkt ist letztendlich, dass es sich ja hauptsächlich bei diesen Dingern um Bedienungsfehler handelt, des Personals. Das heißt also nichts, was man ständig kontrollieren kann oder wo man ständig hinterher sein kann. Das ist genauso, als wenn irgendein Techniker an einem Balkon eine Schraube nicht anzieht. Das sind einfach persönliches, das ist Personenversagen. Und dagegen kann ich auch im Privaten nichts tun. Dagegen können wir nur eins tun, indem wir Verständnis für technische Dinge schaffen, indem wir mit unseren Partnern im Grunde genommen versuchen, die Wichtigkeit letztendlich bei der Beachtung von gewissen Dingen in der Benutzung von Pools zu tun. Und das machen wir in Aufklärungsbroschüren. Aber eins
ist angeblich was Einfaches. Ich habe da gelesen, es gibt den Handtuchtest. Wenn man also ein Handtuch reinhält und das wird angesaugt, man kann es nicht einfach wegziehen, dann ist was verkehrt eingestellt. Könnten Sie nicht einfach Ihre Hotels verpflichten, jeden Morgen, wenn der Pool sauber gemacht wird, muss der Handtuchtest gemacht werden? Das ist eine Sache von 5 Minuten.
Es ist aber eine Sache von einem Schalter umlegen, dass Sie das den Pool auf Absaugen stellen. Das heißt, der Handtuchtest ist, die müssen Sie auch ständig machen. Es ist, nochmal, es bleibt nicht bis zum Ende kontrollierbar. Wir müssen es aber noch wasserdichter machen. Wir sind nicht in der Lage, Personenversagen letztendlich zu verhindern, aber wir müssen durch viel Aufmerksamkeit, die wir schaffen, und durch auch noch ein viel höheres Leben unserer Verantwortung hier gegenüber dem Kunden dafür Sorge tragen, dass es eine hohe Aufmerksamkeit auf dem Thema ist. Und das werden wir tun.
Journalisten kommen eigentlich immer gerne zur familiären Programmpräsentation von FTI nach München. Das ist irgendwie ein nettes Ritual. Es gibt da einen Moderator im edlen, dunklen Anzug, der noch chefiger ausschaut als Dietmar Gunz selbst und von jungen Reisejournalisten gerne auch als FTI-Boss identifiziert wird. Dieser charmante Moderator aus dem benachbarten Einkaufszentrum stellt dann so beinharte journalistische Fragen wie: FTI hat ja wieder ein hervorragendes Jahr hinter sich. Wie erklären Sie sich diesen grandiosen Erfolg? Worauf sich dann unten im Plenum natürlich alle die Bleistifte stumpf schreiben. Und am Ende dürfen dann alle Bereichsleiter auch auf die Bühne und ihre 5 Minuten Ruhm genießen. Alle mögen Dietmar und Boris. Und es ist ja auch ein gutes Gefühl, wenn man den Wadenbeißern der Branche beisteht gegen die Großen. Doch still und heimlich hat sich FTI zur Nummer 4 in Deutschland gemausert. Jetzt ist die PK Pflichtprogramm. Passend zu München, dieses Mal sogar mit maritimem Charakter.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
man jetzt sagen, Captain Dietmar?
Nein, ich bin kein Kapitän. Ne? Ich bin dafür verantwortlich, dass wir zufriedene, glückliche Gäste auf dem Schiff der FDI Berlin haben.
Mein Gott, aber ein bisschen Traumschiff muss doch dabei sein. Jetzt haben wir gerade am Wochenende die 30 Jahre Traumschiff gefeiert.
Ja, die FDI Berlin, das ist das, dort hat das Traumschiff angefangen, für ganz viele Jahre bis zum Jahr 98. Und wir haben schon festgestellt, dass da ganz viele Liebhaber gibt, die wohl sehr viele ganz tolle Erinnerungen haben an die Zeit, die sie von Anfang der 80er Jahre bis 1998 dort erlebt haben.
Das heißt, die größte Änderung, die es jetzt geben wird, es gibt wieder die Eisbombe am Schluss.
Die wird es auf alle Fälle nach Mitternacht geben. Ne?
Ja, was haben Sie jetzt gemacht mit der FDI Berlin? Haben Sie einfach nur einen Eimer Farbe genommen und jetzt da vorne ein bisschen drüber gepinselt oder musste richtig was renoviert werden oder muss was renoviert werden, bevor Sie jetzt unter Ihrer Flagge startet?
Nein, das Schiff ist in hervorragendem Zustand, ist jetzt auch in Betrieb, ist derzeit in Asien und Australien unterwegs mit englischen Gästen und kommt im Frühjahr, April, Anfang Mai wieder zurück und wir übernehmen sie Anfang 4. Mai in Genua. Werden dann noch circa 2 Wochen so kleine Umbauarbeiten, aber das sind eher so Software-Themen wie Hotelmanagementsystem, Personaltraining und so weiter für die neue Crew machen. Und ab 21. Mai geht's los. Technisch ist im hervorragenden Zustand. Der Veranstalter und die Reederei, die das bisher betreiben, die hatten ja damit ein sehr erfolgreiches Programm. Und das war so erfolgreich, dass sie ihr Programm für dieses Schiff eben verdoppeln. Und dieses Schiff wird für Saga, den englischen Veranstalter, jetzt durch die ehemalige Oper ersetzt, die doppelt so groß ist. Dann natürlich auch andere Routen fährt. Einer der Gründe, wieso dass wir uns für die Berlin entschieden haben, ist eben der hervorragende Zustand.
Also wieder mal zugeschlagen, weil ein Schnäppchen auf dem Markt war und man nur 2 Eimer Farbe brauchte und dann eben das Berlin vorne dran pinseln und einen Biergarten macht, habe ich mir sagen lassen.
Wir werden einen Biergarten auf das Oberdeck machen. Da ist ein Platz, der bietet sich einfach an. Und wir hatten ja mit Air Maritime eine lange Kreuzfahrtengeschichte, über 30 Jahre in der FDI-Gruppe. Und da gab es mal ein Schiff, das war die La Palma, ein griechisches Schiff, auf der wir schon in den 80er Jahren einen Biergarten betrieben haben. Ich habe da sehr, sehr gute Erinnerungen dran. Und so ein bisschen Gemütlichkeit kommt immer gut an. Und ich bin da ganz sicher, dass wir damit vor allem auch für die Gruppen und also auch eine Event-Location schaffen, die einmalig ist.
Also Sie sind ja das Trüffelschwein der Branche. Sie werden schon eine richtige Atmosphäre finden. Können Sie eigentlich Herrn Sackers noch gegenübertreten?
Ja.
Machen Sie noch Zypern, da ist er garantiert nicht amused drüber.
Wir sind Reiseveranstalter und wir tragen dazu bei, dass wir promoten Griechenland, wir promoten die Türkei. Wir sind keine Politiker. Ich hoffe, dass die ihre Probleme irgendwann mal lösen. Es gibt keine andere Wahl dazu, wie sie zu lösen. Und vielleicht kann man mit ein bisschen Tourismus und Völkerverständigung auch dazu beitragen, dass man sich über positive Dinge und die Zukunft einfach mehr Gedanken macht, anstatt zurückzublicken, weil das nützt einfach nichts.
Warum machen Sie sowas? Ich meine, Libanon waren Sie auch der Vorreiter. Kein Mensch wollte in Libanon. Sie sagen, wir machen einen Katalog. Jetzt gehen Sie nach Nordzypern. Ist die Welt nicht groß genug schon jetzt?
Nein, es gibt einfach Gäste, die das haben wollen. Es gibt, wie der Kollege in der heutigen Pressekonferenz gesagt hat, sehr erfahrene Kunden, sehr interessierte Kunden, die wollen einfach solche Destinationen auch bereisen. Wir haben das heuer mal kurz getestet und die Resonanz war sehr, sehr positiv und vor allem von Kunden, die das sehen wollen und die den Unterschied, die wollen nicht das schönste Hotel dort finden, sondern das sind Leute, die sind einfach interessiert an der Geschichte, an der lebendigen Zeitgeschichte auch. Das sind auch Gäste, die sicherlich nach Zypern fahren, genauso wie sie nach Nordzypern fahren, die einfach interessiert sind und wir sind der Reiseveranstalter, der das ermöglicht.
Ja, der kleine Spezialist, da kommen wir gleich noch drauf. Was rechnen Sie, eine 4-stellige Pax-Zahl oder wie hoch kann man das kalkulieren oder 3-stellig vielleicht sogar nur?
Nein, ich denke schon, dass eine 4-stellige Zahl werden wird. Und das wird irgendwo, unsere Kapazität ist ein bisschen flexibel, aber zwischen 15.000 und 20.000 Gästen dürfen das.
Und fünfstellig, wenn ich richtig rechne, als Mathematikbaumschule.
Werden, ja, genau.
Naja, mal gucken, eins der letzten Abenteuer in Europa. Sie haben letztes Mal angekündigt, die große Geschichte, wo alle Veranstalter erstmal Grusel bekamen, die absolute Garantie bis zum 30.09. buchen und in den arabischen Ländern und dann bis zu 30 Tagen vor Reiseantritt kostenfrei zurücktreten können. Alle haben gesagt, um Gottes Willen, das ist Harakiri, das ist Selbstmord. Sie leben noch.
Wir haben eine sehr gute Erfahrung damit gemacht. Es war etwas, was wir ausprobiert haben. Für uns war das Risiko kalkulierbar. Wir sind als, wir haben in diesen Ländern vor allem, es geht da primär, hatten wir Ägypten und Tunesien natürlich im Blick, als wir uns darüber Gedanken gemacht haben. Wir haben dort langjährige Partner. Die sind natürlich angewiesen darauf, dass das Leben weitergeht und gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass wir sie unterstützen. Und wenn man einfach der Realität in die Augen schaut, ja, Ägypten war in den Medien, ja, es war Kairo, aber im Roten Meer, da war seit dem Beginn dieser Revolution null. Ja, da hat die Gäste haben es nicht mehr mitbekommen, dass in Kairo irgendwas war. Und dem haben wir Rechnung getragen und haben dem Kunden einfach gesagt, du kannst da ruhig hinfahren, in Ruhe hinfahren. Du kannst auch planen und buchen oder buchen und damit langfristig planen, die Frühbuchervorteile in Anspruch nehmen. Sollte etwas sein, dann wollen wir auch gar nicht, dass du hinfährst. Dann hast du eben die Sicherheit, dass du kostenlos zurücktreten kannst. Da stellen wir dann auch keine Fragen.
Ich hatte gehört, dass Sie so mit 20-30% Storno gerechnet haben.
Nein, wir hatten mit weniger gerechnet und das Stornoverhalten ist also nur unwesentlich verändert.
Sagen Sie mal, wie viele haben jetzt gesagt, nö, ist mir doch zu unsicher damals, als in Kairo jetzt wieder die Unruhen anfingen, jetzt kommen die Wahlen, was ja auch nicht immer genau weiß, was wird in Ägypten los sein nach den Wahlen?
Also es waren ganze 0,2% mehr. Die Garantie gilt jetzt im Prinzip seit gut 5 Wochen, wenn man 30 Tage vor dem 1. November zurückrechnet. Und es ist eigentlich nicht spürbar. Ja. Und der Kunde hat das wohl auch geschätzt, einfach zu wissen, ich buche, ich kann planen. Mein Geld ist sicher, aber sollte da irgendwas sein, was ich heute nicht sehe oder nicht planen kann, dann kann ich jederzeit irgendwo anders hinfahren.
Warum machen Sie es dann nicht weiter? Sie haben es ja jetzt quasi ausgesetzt für die nächste Saison. Wenn es auch so einfach ist und eh doch kein Risiko, kann man es doch weitermachen. Sag ich, ihr Willi Verhüfen macht es ja mit Altours.
Nein, das ist ist natürlich ein Planungs- und Wirtschaftsfaktor. Das hat natürlich bei den Flügen, die wir bereitstellen, darf natürlich nicht zum Usus werden, weil ein Flug, der mal gebucht ist und nicht abgeflogen wird, der kostet natürlich Geld. Es gibt ja auch Gäste, die nicht wegen, die aus anderen Motiven heraus stornieren wollen oder müssen.
Heißt, die wollen die Kunden nicht so sehr verwöhnen?
Nein, dafür gibt es Reiserücktrittskostenversicherung. Wir spielen hier nicht Reiserücktrittsversicherer oder da gibt es gute Möglichkeiten für den Kunden, sich abzusichern für Fälle, die eben einfach eintreten, dass man nicht reisen kann oder dass irgendwas in den Planungen ändert, Gesundheit, Familie und solche Geschichten. Da gibt es auch keine Notwendigkeit. Es gibt es alles, nur es gab nichts für die besondere Situation, die man nicht planen kann. Dieser Situation haben wir mit der Sorglos-Frühbuchen-Garantie Rechnung getragen. Und so wie es jetzt ausschaut, wir sind irgendwo ein Drittel in der Zeit, hat es der Kunde respektiert und auch honoriert und hatten keine negativen Auswirkungen.
Was sind Sie eigentlich jetzt, Herr Gunz? Jetzt haben wir gerade gehört, wieder über 20% Umsatz plus, ob jetzt nun konsolidiert oder wie auch immer, aber Umsatz plus Zahlen, die andere nur erzittern lassen. Sind Sie immer noch der Wadenbeißer der Branche oder sind Sie mittlerweile einer der Big Player?
Nein, wir sind ein Mittelständler. Wir fühlen uns so, wir verhalten uns so. Wir sind ein privates Unternehmen und denken, arbeiten, planen im Interesse der Kunden und unseres eigenen Geschäftes und wachsen einfach ein bisschen organisch weiter.
Organisch mit über 20% ist ja schon wirklich wie ein Hefeteig.
Nein, das ist organisch und wir reifen natürlich und versuchen uns natürlich auch damit mit konkurrenzfähig zu halten, mit attraktiven Preisen für den Kunden, weil
Sie wissen ja, da gibt es jemanden in Hannover, der hat immer so ein Credo, Marge statt Menge. Verdienen Sie überhaupt noch was?
Wir haben eine positive Bilanz, die kann auch jeder gerne in der im Internet nachlesen. Diese muss man heutzutage veröffentlichen. Ja, aber wir haben Gott sei Dank keine Investoren an der Börse, die uns quälen nach irgendwelchen ambitionierten Renditen. Wir brauchen nur zufriedene Kunden.
Sie sind ja bescheiden. Sie wollen nur 1% haben, das reicht Ihnen.
Natürlich reicht es.
Weil Sie jetzt so keinen Champagner mögen und Austern bis zum Ausrutschen braucht es auch nicht. Hauptsache die Mitarbeiter sind zufrieden und machen einen guten Job.
Wir sind ein Unternehmen, das auf Kontinuität sehr viel Wert legt. Das haben wir die letzten Jahre auch so praktiziert. Und uns ist ein ordentliches, kontinuierliches, positives Betriebsergebnis wichtiger wie ein enorm hohes Risiko und viele Geschichten, die sehr investorengetrieben sind. Ich hatte das mal auch persönlich erlebt und wir fühlen uns in dieser Rolle sehr, sehr wohl.
Und sonst tun sich noch ein paar kleine Besonderheiten gönnen. Das ist entweder das Schiff und der kleine Biergarten obendrauf oder jetzt die Zweisam-Hotels. Das ist dann so für den zweiten Frühling für Sie?
Wir sind ein Dienstleister.
Sagen Sie doch nicht mal solche gestanzten Sachen. Das ist doch alles nur für Sie, weil Sie es gut finden.
Ich finde das gut, weil wir ein Dienstleister sind, so viele Gäste haben wollen. Wir verkaufen Service. Wir wollen Gäste begeistern. Wir wollen Gäste mit neuen Urlaubsideen motivieren, bei uns zu buchen.
Da kommen Sie, neue Urlaubsidee. Der Drink bei Sonnenuntergang, das war nichts Neues.
Ja, da ist schon Leistung drin, aber der Kunde hat ja auch in der Vielfalt der Informationen, die es heute gibt, ganz große Schwierigkeiten, das Richtige für ihn herauszufinden und das auch zu werten, was für ihn gut ist. Wenn ein Pärchen einen eher romantischen Urlaub verbringen möchte, dann haben wir mit dem Zweisam-Programm eben auch die entsprechenden Tipps.
Da grinst er.
Ich bin jetzt leer, fällt mir jetzt gar nichts ein. Schneiden Sie das weg.
Wenn junge Menschen organisiert gemeinsam in Urlaub fahren, dann habe ich als leider nicht mehr so ganz junger trotzdem immer noch die seligen Kataloge von Twentours und so im Kopf. Da gab es dann vor allem auf Ibiza so wunderbare Ferienanlagen, in denen 24/7 Jubel, Trubel und Heiterkeit herrschten. Zwischenmenschliche Kontakte eingeschlossen und erwünscht. Und nun erfahre ich, dass dies ein Vierteljahrhundert später unter dem Deckmantel Studienreise auch so möglich ist. Natürlich viel gesitteter und intellektuell anspruchsvoller, aber genauso lustbetont. Oder, nein, man muss besser sagen, erlebnisorientiert, wie Geschäftsführer Holger Baldus von Marco Polo Reisen verrät.
Unterwegs am Wegesrand. Begegnungen.
Holger Baldus, so als Verantwortlicher für Marco Polo sind Sie ja so ein bisschen der Leichtfuß im Hause Studiosus, weil es alles so akademikerlastig ist. Marco Polo ist ja eher was für die Genusssüchtigen unter den halbwegs Gebildeten, oder?
Ich würde mal sagen, Marco Polo ist die Marke für die Entdecker. Also so richtig die Weltentdecker, die hinter Kulissen schauen möchten. Aber Genuss, nee, also das geht schon sehr stark in Richtung Authentizität. Das muss echt sein. Und Genuss, das klingt immer so in Richtung Luxus für mich. Und das sind die Gäste, die mit Marco Polo reisen, so sind die nicht orientiert. Das kann man nicht sagen.
Aber echt ist doch bei Studiosus auch. Oder wo würden Sie sonst den Unterschied definieren?
Der ganz große Unterschied ist die Reiseleitung. Das muss man ganz klar sagen. Das sind vor allen Dingen natürlich auch die Inhalte. Da kommt man natürlich bei Marco Polo leichtfüßiger daher. Das muss ich ganz klar sagen, ja.
Jetzt haben Sie ja nur was ganz Leichtfüßiges entdeckt, nämlich die Young Line für die gebildeten 20- bis 35-Jährigen.
Das ist für die interessierten 20- bis 35-Jährigen, die durchaus Spaß auf der Reise haben wollen, die andere Gleichaltrige kennenlernen wollen. Sie müssen bedenken, die meisten Gäste davon, über 80%, sind Alleinreisende. Also die wollen nicht alleine verreisen, die suchen andere Menschen in einem ungefähr ähnlichen Altersspektrum mit ähnlichen Interessen. Da geht es überhaupt nicht um Bildung. Klar, wenn die irgendwo hinfahren, nach China zum Beispiel, dann wollen die Höhepunkte sehen. Aber die wollen vor allen Dingen auch in der Gruppe Spaß haben, abends noch was unternehmen, sich nicht abends oder tagsüber Gedanken machen müssen, an welchem Tisch sitze ich heute Abend oder wo kann ich hingehen, lerne ich da jemanden kennen. Also da geht es wirklich um das Gruppenerlebnis auch.
Ist es denn auch so wie bei anderen Jugendreiseveranstaltern, auch spätjugendberufenen Reiseveranstaltern, dass da ja das Soziale, dieses soziale Kennenlernen, vielleicht sogar einen Partner kennenlernen, durchaus ein Aspekt ist, das zu machen?
Ja. Eindeutiges Ja. Kann ich nicht anders sagen. Das ist so, das kriegen wir immer wieder mit. Das freut uns auch. Damit gehen wir natürlich nicht in die Werbung, weil es kein Thema, kein Werbethema ist. Aber das ist sehr wichtig und auch sehr nachvollziehbar, gerade bei diesem Altersspektrum 20 bis 35 Jahre.
Sind denn diese Gäste der Young Line pflegeleichter als so typische Studiosus-Gäste?
Sie sind komplett anders. Allein die Kommunikation mit den Gästen ist anders. Sie sprechen anders mit uns als ein typischer Studiosus-Gast. Sie schreiben uns anders an. Das heißt, auch wir kommunizieren anders mit diesen Gästen, um auf einer Augenhöhe zu kommunizieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Uns macht das sehr viel Spaß, den Gästen auch. Sie sind pflegeleichter, aber gleichzeitig sehr anspruchsvoll. Die Reisen sollen und müssen bezahlbar sein, aber dafür wird entsprechende Qualität und auch Sicherheit verlangt.
Aber selbst so ein Land wie Griechenland schockiert die Klientel überhaupt nicht?
Nein, ganz und gar nicht. Also die Gäste gehen 100% davon aus, dass wir das als Veranstalter im Griff haben. Und wenn was nicht in Ordnung ist, dann erwarten sie es, dass wir in den Griff bekommen. Also sie verlassen sich dazu 150% auf uns.
Sie haben es eben angesprochen, Sie müssen den Kontakt zu diesen Gästen auch auf ganz anderen Wegen suchen. Das Internet, die große, weite Welt des Internets, da müssen Sie sich auf einmal auch tummeln und Facebook-Gruppen und Sonstiges machen.
Ganz klar. Also da hat sich auch unser Berufsbild doch in den letzten Jahren sehr geändert. Wir haben seit vielen Jahren ein Internetforum für unsere Gäste von Young Line Travel auf unserer eigenen Homepage, das sehr stark genutzt wird, wo sich die Gäste vor der Abreise schon mal unterhalten und kennenlernen, wo wir aber überhaupt nicht eingreifen. Das heißt, es ist nicht moderiert. Was wir jetzt neu haben, ist auf Facebook eine Fanpage, wo uns die Gäste Fragen stellen können. Also wo wirklich die Gäste den Machern der Reisen wirklich die Pistole auf die Brust setzen können und sagen können, na, wie ist es denn das Hotel und wie ist das Hotel oder wo können wir abends ausgehen oder wie ist das mit den Sicherheitsfragen? Also da kommunizieren wir auch direkt und zum Beispiel gerade Punkt Facebook, da müssen wir schnell sein. Das ist nicht wie eine E-Mail, die über Nacht reinkommt und dann kann man die bearbeiten und kann sagen, wir müssen das nachforschen, wir melden uns, sobald es aus dem Reiseziel zurückkommt, wieder bei Ihnen. In Facebook kann ich nicht schreiben, ich schreibe Ihnen morgen, übermorgen nochmal was da rein, das geht gar nicht. Also da muss man ganz, ganz schnell sein und das wissen auch alle Beteiligten.
Bei dem zweiten Produkt, was Sie da haben, erleben und entdecken, da ist anscheinend der Trend der Badeurlaub auf einmal ganz stark geworden.
Das ist ein Teil der Reise. Das kommt ganz einfach daher, dass unsere Gäste bei diesem Produkt hauptsächlich berufstätig sind. Man da dann auch wirklich neben dem ein Land entdecken auch wieder halbwegs erholt nach Hause kommen muss und dann sich auch wirklich tatsächlich mal ein paar Tage an den Strand oder an den Pool legt. Und somit haben wir da durchaus den Anteil der Badetage erhöht in den letzten Jahren, weil entsprechend die Nachfrage war, ja.
Aber da geht man nicht in All-Inclusive-Hotel oder so.
Ganz und gar nicht. Also All-Inclusive ist tatsächlich das, was bei der ganzen Marke Marco Polo bei den Gästen komplett verpönt ist. Es geht ja gerade darum, Länder so kennenzulernen, wie sie sind, wie sie wirklich sind. Und All-Inclusive hat ja leider den dummen Nebeneffekt, dass die Kunden gerne mal im Hotel die ganze Zeit bleiben. Und das ist ja komplett kontraproduktiv. Also wir gehen eher einen ganz anderen Weg. Wir sagen, hauptsächlich Übernachtung und Frühstück ist die Verpflegungsleistung bei Badeaufenthalten, damit die Gäste abends rausgehen oder nachmittags rausgehen und den Tipps ihrer Reiseleiter folgen und irgendwo anders essen gehen, mal was ausprobieren, mit Einheimischen in Kontakt kommen.
Sie haben es ja eben kurz angesprochen, die Marco Polo-Gäste suchen was ganz anderes. Ich vermute mal, Ausgrabungsstätten sind nicht so unbedingt das Ding. Was thrillt denn am meisten für einen Marco Polo-Gast?
Ja, in der Tat. Also Ausgrabungsstätten nur in Ausnahmefällen und wenn es auch wirklich nur die Top-Top-Highlights sind. Aber wenn Sie zum Beispiel nach Kambodscha gehen, das Tempelareal von Angkor, das ist so ein richtiges Entdeckerterrain. Und da hat man einerseits die kulturhistorische Sehenswürdigkeit, aber dies umschlungen vom Urwald. Man hört die Brüllaffen irgendwo in den Bäumen. Also das ist so richtiges Marco Polo-Terrain, wie es eigentlich unser Kunde sucht.
Also ein bisschen so Indiana Jones-Feeling, so die Illusion, was ganz, ganz Tolles, Geheimnisvolles zu entdecken.
Ja, Indiana Jones-Light, das würde ich definitiv so sehen.
Dann gibt es noch ein drittes Produkt ohne Gruppe, also sozusagen ein Veranstalter, der eine Reise ohne Gruppe auflegt. Das ist was für die Leute, die was ganz Besonderes sein wollen.
Die vor allen Dingen sehr individuell reisen wollen, also die feste Rahmendaten von ihrer Arbeit zum Beispiel haben, die sich aber nicht in ein Gruppenkonzept passen lassen, aber auch von ihren Ansprüchen her. Das heißt, die Gäste können bei uns wirklich jeden Tag des Jahres ihre Reise starten, vor allen Dingen auch kurzfristig. Das ist ein Produkt, was sehr sehr stark vom kurzfristigen Reiseverhalten geprägt ist. Und diese Gäste reisen dann individuell durcheinander mit ihrem Reiseleiter, mit ihrem persönlichen Fahrer. Das ist natürlich durchaus manchmal ein bisschen kostspieliger, muss es jetzt je nach Ziel nicht unbedingt sein. Aber wir können dann wirklich das Programm den Gästen auf den Leib schneidern. Das heißt, wir haben einen Routenvorschlag im Katalog, aber der Gast kann natürlich, weil er nicht an die Gruppe gebunden ist, auch sagen, nee, da will ich links rum oder dort will ich rechts rum oder ich will einfach mal länger an einem Ort verweilen.
Aber ist das wirklich empfehlenswert? Also ich stelle mir das mal so vor, in so einem kleinen Bus oder einem Wagen, man sieht eigentlich weniger als in einem Bus mit großen Panoramafenstern und der Fahrer, der dann gleichzeitig der Reiseleiter ist, ist der nun wirklich von der gleichen Qualität?
Der Fahrer ist im Regelfall nicht der Reiseleiter, das muss man klar dazu sagen. Also Fahrer und Reiseleiter sind im Regelfall getrennt. Der Vorteil bei diesen Touren ist ja eigentlich, dass man viel mehr Zeit hat, weil man schneller ist. Weil wenn eine Gruppe unterwegs ist, man kennt das natürlich aus eigener Erfahrung, dann gibt's mal die Toilettenpause, da bis 20 Leute oder gar 25 Leute in der Toilette waren. Das dauert, bis die Hände gewaschen sind, der Nachschub gekauft ist. Das dauert, es kostet alles Zeit. Und wenn man nur zu zweit oder zu viert unterwegs ist, geht es alles viel schneller. Und das kann viel individueller angepasst werden.
Sozusagen Ihr großes Argument, bei uns dauert die Pinkelpause kürzer.
Genau, ich muss nicht auf die anderen warten, das kann man schon so sagen, ja.
Die meisten Hörer des Reiseradios oder auch Leser dieses Newsletters sind logischerweise durchaus in der Lage, das Internet zu nutzen, aber sie tun es sehr pragmatisch, eher im Sinne des Web 1.0. Klar sind wir auch noch in den sozialen Netzen drin, gehört sich ja auch irgendwie so, dass man Profile hat in Facebook, Xing, bei Twitter und Co., aber die wenigsten, so vermute ich mal, tummeln sich mit Begeisterung und auch noch in der privaten Freizeit in diesen virtuellen Welten. Bei der Generation um die 20 ist das völlig anders. Da gibt es in der Regel die komplette Durchdringung zwischen realem Erleben und elektronischem Datenstrom. Und das hat auch Auswirkungen auf das Arbeitsleben. Die Manager bei FTI mussten die Erfahrung machen, dass sie mit ihren Aussagen auf dem klassischen Weg nicht mehr so gut landen bei den Auszubildenden oder den jungen Expedienten. Da konnte die Palme noch so verführerisch sein. Also gibt es jetzt eine neue Kommunikationsstrategie, die man auslagern musste, denn die alten Macher sind einfach zu alt, wie FTI-Manager Richard Reintl gleich etwas bedauernd feststellt.
Neues aus der Reisewelt.
Ja, Richard Reintl, ein
Oh, ein schönes Stöffchen, toller Anzug, glänzt und glitzert, richtig toll angezogen. Wenn Sie jetzt als Vertriebschef von FDI zu Ihren jungen Leuten gehen, dann müssen Sie die Jeans anziehen und ein Polo rüber?
FDI ist ja eigentlich bekannt, dass wir eine Jeansträgerfirma sind. Also heute im Zuge der Pressekonferenz haben wir natürlich auch mal unsere besten Anzüge rausgerissen. Aber wer uns im Tagesgeschäft besucht, der sieht uns eigentlich auch leger und in Jeans, weil für uns steht nicht die Optik im Vordergrund, sondern dass jeder seinen Kopf mit in die Firma bringt und ihn am besten benutzt. Und das ist unabhängig von dem Stoff, in dem sich der Körper befindet.
Aber jetzt mal Hand aufs Herz, wenn wir beide uns jetzt hier anschauen mit unseren Falten, ich mehr als Sie. Also für die Auszubildenden bei FDI sind wir ja beide schon scheintot.
Für die sind wir, glaube ich, eher so die Rollator-Fraktion, die demnächst den Führerschein machen. Und deshalb haben wir auch gesagt, da muss sich was ändern. Ich kann nicht mehr mit meinen 41 zumuten, alles vertrieblich richtig zu sehen, wie die Jungen in der Branche es sehen möchten und wie die ticken, wie die angesprochen werden wollen. Insofern habe ich gedacht, tritt mal kürzer, gibt der Jugend mehr Verantwortung und gibt ihnen direkt eine Chance. Und das war eigentlich das Thema zu sagen, Young bei FDI wäre ein Thema. Lasst die Jungen unter sich auf ihre Art kommunizieren, so wie sie wollen, in der Tonalität, wie sie wollen. Und den Versuch gehen wir jetzt, weil ich glaube, es wird immer schwerer, in dieser schnellen Jugendgesellschaft mitzukommen, wie sie kommunizieren, wo man sie abholen muss. Und das war der Beweggrund zu sagen, Mut zur Lücke, nicht alles überwachen müssen, gib Verantwortung in die jungen Leute, weil die sind hochmotiviert, aber sie wollen einfach anders abgeholt werden, wie wir in unserem Alter jetzt heute.
Machen wir nochmal so irgendwie so ein Beispiel, was so ganz abschreckend ist für die jungen Leute, die bei Ihnen jetzt in den Reisebereich eindringen.
Ich glaube, die Jugend hasst nichts mehr, wenn wir klassisch per Post oder per Nachtfax Einladungen zu Veranstaltungen verschicken. Die jungen
Leute. Noch mit Fax, sowas old-fashioned, haben Sie noch?
Unser Thema ist, dass ich mehr Anmeldungen von Reisebüros per Fax bekomme als online. Deshalb nötigt es mich immer noch, das muss ich leider so offen sagen, den Faxweg mitzugehen, weil sonst mindestens die Hälfte vergessen geht. Weil es ist in der Realität so, in einem Reisebüro hat nicht jeder einen Internetzugang, meistens der Chef, und wir wollen ja alle erreichen. Deshalb, klar, also Beispiel ist, ich mache eine Veranstaltung und schicke eine schöne Einladungskarte und einen Fax parallel raus. Die jungen Leute heute sind täglich und minütlich über ihre Handys und im Arbeitsplatz auf Facebook oder Twitter, die wollen darüber angesprochen, informiert werden und auf ihre Art und Weise mit ihrer Tonalität, und dann wollen sie dich austauschen, wer geht hin und findest du das Programm cool und kann man nichts anders machen. Und da denke ich, die müssen wir auf dem Wege abholen, die müssen wir mit einbinden. Habt ihr vielleicht schon irgendwelche Vorstellungen im Vorfeld? Die können gucken, wer ist schon angemeldet, mit dem Kontakt aufnehmen. Das ist für uns alles nicht mehr nachholbar. Die jungen Leute sind so und das ist gut so. Und deshalb sollen die auch selber sich überlegen, meine junge Mannschaft, wie laden sie dieses Klientel ein? Wie kriegen wir die früh zu FDI? Dass die auch sehen, dass wir uns Gedanken machen, wie wir die gut ausbilden können. Und das aber über ihre Kanäle und nicht über unsere teilweise Old Fashioned, die wir auch brauchen, weil wir haben junge und alte am Counter. Und auch mittlere. Ich bezeichne uns mal als mittlere. Das ist die Mittelfraktion.
Das tut jetzt gut. Und was sagen die dann? Hey, Richard, Alter, lass mal rüberwachsen, zeichnen, was Facebook ist oder wie?
Ja, Social Media ist zum Glück nicht, weil ich halte mich jetzt zurück. Wie gesagt, ich möchte nicht glauben, dass ich weiß, wie es funktioniert, sondern der Michael Mickert, unser Leiter, macht es mit einem Projektteam bei uns im Haus. Wir haben aus Geschäftsführungsassistentinnen, von Reservierungsmitarbeiterinnen, Produktleuten, die Leute unter 23 oder 25 bei FDI, die dort am Projekt Spaß haben, die machen das. Die überlegen sich, wie müssen Inforeisen für junge Leute ausschauen, wie muss eine Roadshow für junge Leute aussehen, wie ist eine CRS-Schulung für Junge. Also wir machen das alles separiert, Junge für Junge, und das macht dann nicht ich oder mein Außendienst, sondern diese jungen Leute unter 25 aus meinem Unternehmen, aus unserem Unternehmen, gehen dorthin und machen das selber und machen selber das Programm und überlegen sich, was wollen die. Und das Ziel muss sein, dass diese jungen Wilden, die heute in die Touristik einsteigen, emotional und fachlich an FDI binden, ihnen zeigen, dass FDI diese Verantwortung sieht, dass wir sie ausbilden müssen und schulen. Aber natürlich Eigenzweck, wir wollen auch, dass sie uns im Herz tragen und dann natürlich auch am Ende des Tages Orange verkaufen, ganz klar.
Ja, gut, ich kann mir noch gut vorstellen, wenn man sagt, man macht eine Informationsreise für junge Leute, wahrscheinlich sehr viel Party, und am nächsten Morgen mit leicht unterrenderten roten Augen kommt dann die Hotelbesichtigungstour.
Ja, so muss es aber auch sein. Also man muss ihnen das machen, wo sie Spaß haben. Und wenn die lieber nachts um 10 Hotels besichtigen, weil sie dann mehr Bock zu haben, dann ist es sicherlich der richtige Weg, es so zu machen, als sie zu zwingen, um 9 aufzustehen und demotiviert. Sie bestimmen das selber und die wissen es untereinander am besten, wie sie Spaß haben und wie sie chillen und wie sie ticken. Und heute ist Chillen und anderen Leute genauso wichtig im Verkauf, aus das Hotel selbst zu sehen. Deshalb, es wäre tödlich, wenn ich mich einbinde. Ich lasse das laufen. Mein Ziel ist, dass die Community, die jetzt in der ersten Woche seit dem Kickoff jetzt bei 189 Anmeldungen im Facebook und auf unserer Service-Seite ist, die sagen, ja, ich möchte Mitglied bei Young FDI werden, dass die durch virales Marketing und positive Erlebnisse zu diesem Projekt immer mehr werden und dass wir da am Schluss ein paar tausend junge Wilde haben, die sagen, Mensch, FD, die haben viele Ideen, die haben viele Gedanken, nicht nur um was zu lernen, sondern einfach im Austausch zu bleiben. Ich möchte, dass da einer sagt, hey, ich habe ein Problem, da kenne ich den Jungen von FTI aus der Reservierung, ich kenne einen aus dem Produkt, den chatte ich jetzt mal an, den twitter ich mal an, den facetime ich mal an, den skype ich mal an, was auch immer. Aber dann weiß er, hey, innerhalb von 2 Minuten habe ich bei Facebook die Antwort, das Zimmer habe ich zwar nicht im Programm, aber ich buche es ein, mache die Buchung klar. Und das müssen wir akzeptieren, dass diese Leute heute so leben, tagtäglich. Schauen sie in ein Restaurant, schauen sie in die S-Bahn, die sind immer online, die sind immer erreichbar. Ich habe zwar auch ein Handy, aber ich bin nicht permanent auf Skype oder auf Facebook. Das packe ich nicht. Und wie gesagt, die können es, die sind es. Und das ist, bin ich gespannt, wie die sich vernetzen und wie groß die Welle wird. Aber der Kickoff letzte Woche, der Event in München war schon toll. Tolle Atmosphäre und es beginnt zu brodeln auf den Foren.
Das heißt, Sie machen die Lerninhalte noch nicht per Twitter?
Noch nicht, aber wir haben ja eine klassische E-Learning. Das wird aber dann auch zu normal in Anführungszeichen sein, aber da wird was kommen, wo wir über diese Portale, vielleicht trauen wir uns das auch auf YouTube, dort wo die sind, werden wir auch sein und ich glaube, wir werden mehr denn je lernen, wo die überall sind, wo wir heute noch gar nicht wissen, wo die sind. Wir glauben, es ist Twitter, Facebook und Flickr. Ich befürchte, da gibt es noch mehr, aber ich darf mich nicht zu tief eindenken, sonst wird mein Altersgefühl umso größer. Ich möchte noch ein bisschen länger hier meinen Job machen.
Jetzt kann man nur hoffen, dass die jungen Wilden, Roland Koch war auch mal ein junger Wilder bei der CDU, dass die jungen Wilden des Reisebürogewerbes jetzt auch dann hoffentlich auf junge Wilde als Kunden treffen.
Das ist ja auch ein Thema, dass die jungen Leute, ich habe 4 Neffen im Alter zwischen 19 und 26, wenn man heute guckt, wie die ihre Reisen auswählen, wie die suchen, wie muss für die ein Reisebüro aussuchen, dass die reingehen, dann ist es nicht mehr dieses klassische Büro mit Katalogen und 3 Countern, sondern da muss viel virtuell sein, da muss Interaktivität drinnen sein, da muss eben die Erreichbarkeit über diese Social Media Tools vorhanden sein, weil die werden zukünftig reisen. Also wir haben da natürlich noch eine hohe Alterspyramide, wo viele gesetzte Leute mit viel Geld klassisch reisen, aber die Jungen drängen nach und die brauchen eben andere Formen von der Beratung, von Buchungsmöglichkeiten, Buchungsstellen und die gilt es jetzt mit den jungen Kollegen im Verkauf, auch als Veranstalter, zu erkennen, besser auszuschöpfen, die besser auch zu beliefern, um diesen Weg sich frühzeitig aufzubauen und nicht dann, wenn man merkt, man ist zu spät dran und alle anderen haben die schon abgeholt an den Stellen. Nee, ich mag von Anfang an dabei sein und ich glaube, es ist richtig, die jungen 8 oder 10, die bei uns diese Projektgruppe unter Herrn Mickert machen, jetzt erstmal die Erfahrungen sammeln zu lassen. Ab und zu natürlich gucke ich mit drauf, was entsteht da. Natürlich gucke ich einmal in die Gruppe, über was tauschen die sich so aus. Und das ist ganz erfrischend. Das ist ein Mix aus Fachlichen mit einfach emotionalen Socializing, was eben auch im Verkauf wichtig ist. Weil ich habe erst kürzlich auf der QTA-Tagung erfahren, 80% ist Menschlichkeit, 20% ist Fachlichkeit. Und das, glaube ich, unterschätzt man oft in unserer Branche.
Ja, E-Learning mit Gaming-Faktor, wie es bei Ihnen so schön heißt, da stelle ich mir so vor, hey, wer die meisten Katalogkunden killt, der ist dann Highscore-Meister oder was?
Das wäre sicherlich der falsche Ansatz, aber was wir jetzt gemacht haben, wir haben zum Beispiel die erste virtuelle Inforeise für Namibia auf dem Schirm und da ist ein Stück weit Gambling mit Geschicklichkeit und da gibt es einfach den virtuellen Luigi, der da als Reiseleiter in verschiedenen Nationalitäten Rollen schlüpft. Diesmal ist er der Namibia mit dem Schlapphut und den Sandboots, der einfach dort eine virtuelle Inforeise mit diesem Infomaterial, was wir bei Sonnenklar TV an bewegten Bildern haben, durchführen, so dass er nicht dorthin fliegen muss, aber dennoch in bewegten Bildern Landleute unsere Rundreisen und Produkte erleben kann. Und dahin muss die Reise gehen, in diese verschiedenen Tools. Das sind nur einige banale Beispiele, aber die reifen eben durch den Austausch mit den jungen Leuten, weil die uns sagen werden, das fand man cool, das könnte aber hier noch besser machen. Die haben alle heute so einen hohen technischen Level, dass die uns sicherlich auch ziemlich fordern werden. Und da bin ich sehr gespannt. Und ich glaube an dieses Projekt und ich bin überzeugt, dass das spannend werden wird. Für alle beiden Seiten, nicht nur für uns, sondern hoffentlich auch für die andere Seite.
Das hört sich auch an wie ein Paradies für Auszubildende, was Sie da gerade vorhaben.
Nicht nur Auszubildende ist mir wichtig, sondern einfach junge Leute. Es gibt auch durchaus welche, die aus der Lehre raus sind, bis unter 25. Wobei ich möchte auch hier klar sagen, es wird immer auch 30-Jährige geben, die sich wie 24 fühlen und es gibt 22-Jährige, die sich wie 30 fühlen. Insofern, es wäre, glaube ich, falsch zu sagen, einer mit 26, der kommt auf keine Young FTI-Veranstaltung mehr. Wenn er dieses Feeling noch mitbringt, very welcome. Also man muss dort einfach den Geist und den Gemütszustand entscheiden lassen und nicht das Geburtsdatum im Pass. Das wäre, glaube ich, auch falsch. Das testen wir gerade ein bisschen an.
Solange wir beide mitfahren. Ich wollte gerade sagen, wir noch mitfahren dürfen.
Wir sind raus. Wir beide, glaube ich, sind raus.
Es gibt so Trenddinge, bei denen man sich fragt, wurden sie eigentlich Mainstream-Angebot, weil die tatsächliche Nachfrage so groß ist? Oder wird dem Mainstream einfach nur so lange vorgegaukelt, dass es da was gibt? Once in a lifetime, das man unbedingt erleben muss, weil es ja alle anderen gefühlt auch schon getan haben. Ich werde meinen Kollegen Rolf Nöckel von der Westdeutschen Zeitung bei nächster Gelegenheit mal fragen, was ihn als gestandenes, nicht übermäßig sportliches Mannsbild angetrieben hat, Canyoning zu versuchen.
Richtung Reise und dann immer geradeaus. Kleine Hörstücke aus aller Welt.
Flotte Umkleideaktion in Frankreichs freier Natur. Kumpel Jochen fotografiert und frotzelt. Mach's schön langsam, alter Junge, sonst wird der Schnappschuss unscharf. Aber lass bloß die Badehose an. Wir fünf Freunde haben richtig Spaß. Noch. Canyoning steht auf dem Programm und das freiwillig. Zitat aus dem Prospekt: Wer schwimmen kann, keine Höhenangst hat und eine allgemein gute körperliche Kondition aufweist, der ist willkommen. Wenn's weiter nichts ist. Also auf zum Schluchten gehen. T-Shirt runter, raus aus den Jeans. Es folgen akrobatische Einlagen, um sich in diese grauen, viel zu engen Neopren-Tauchanzüge zu zwängen. Mit rutschfesten Bergstiefeln an den Füßen und dummen Sprüchen auf den Lippen stehen wir schließlich startbereit und schon schweißgebadet am Fuß des 3350 Meter hohen Mont Perdu, der Verlorene in den Pyrenäen. Wie eingepackte Seelöwen tapern wir zu einem Felsvorsprung. Oh, Backe! Allein beim Blick in die Tiefe durchwühlt mich ein ordentlicher Adrenalinstoß. Dunkel ist's da unten, sehr dunkel.
Oui, oui, ist ein bisschen sehr gut Fütter für deine Nerven, ruft Philipp.
Der Kerl hat gut lachen. Er steht in einer duftenden Lilienwiese, hat die warme Mittagssonne im Rücken und wartet nur auf unseren Absprung. Später wird er uns mit dem Jeep wieder einsammeln, 600 Höhenmeter tiefer. Hoffentlich. Vielleicht wären wir doch lieber zum Shopping nach Toulouse oder zum Pilgerpfad ins nahe Lourdes gefahren. Zu spät. Jetzt heißt es, Klettergurt anlegen und 15 Meter tief abseilen. Adieu. Jochen hält all meinen Kilos stand. Gott sei Dank. Jetzt gibt's endgültig kein Zurück mehr. Der Vorstoß in die glitschige Unterwelt nimmt seinen Lauf. 4 Stunden lang wandern wir still vor Staunen im seichten Wasser am bizarren Felsen entlang. Wir springen mutig in 11 Grad kaltes Wasser und kriechen mühsam durch enge Höhlen. Nach und nach stellt sich ein kribbelndes Hochgefühl ein. Wir werden unverkrampfter, genießen die Licht- und Schattenspiele in unserer Einbahnstraße und streicheln Salamander, die an der Felswand kleben. Geschafft! 5 Freunde sitzen beim Sonnenuntergang vor dem Gasthof von Monsieur Carotte. Bei Gänseleber, Baguette und Rotwein. Alle sind groggy, aber glücklich. Schon beim 2. Glas erheben sich unsere Erzählungen über die Faszination des Tages in schwindelnde Höhen. Anglerlatein ist nix dagegen. Canyoning ist eine tolle Sache, echt. Sollten Sie unbedingt auch mal versuchen. Guter Rat, machen Sie es ohne Badehose. Denn die hat unter dem Taucheranzug ganz fürchterlich gekniffen.
So, die Karawane zieht weiter. Diese Woche ist Öger dran. Alle wollen ja in die Türkei. Wir sind schon da. Und TUI lädt ein, fast 7 Jahre danach, sich ein Bild von Khao Lak zu machen auf dem thailändischen Phuket. Weit weg von Gate 15, aber nicht zu weit, dass es nicht zur Sprache käme. Und die Strategie mit den neuen Hotelmarken, über die wir im Reiseradio schon ausführlich berichteten, wird sicher auch Raum bekommen. Mal schauen, was sonst noch vielleicht Neues. Wenn Sie mögen, hören wir uns also nächste Woche wieder, wo und wann immer Sie das Reiseradio auch einschalten.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drenseck für die Vereinigung Deutscher Reisejournalisten, VDRJ. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen. Das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise.